Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu unserer besonderen Sommerausgabe von dem Gesundheitsmagazin Musik und Medizin auf Untersberg Live. Und das heute live von der wunderschönen Paddinger Alm oberhalb von Bad Reichenhall. Und wir hoffen, dass uns das Wetter heute hält. Wie immer erwartet Sie ein spannendes Thema und einige interessante Gäste. Und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Jetzt habe ich noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wir haben nämlich leider aufgrund technischer Schwierigkeiten beide Leitungen zur Paddinger Alm, Telefonleitungen, leider gestört und wird bis 21 Uhr nicht erreichbar sein. Also für alle Gäste, die gerne auf der Paddinger Alm anrufen wollen, bitte ich bis 21 Uhr zu warten oder direkt hier zu uns zu kommen. Wir freuen uns sehr. Ja, unser Thema heute, schwer heilende Wunden und chronische Wunden mit moderner Wunddiagnostik und Behandlung kann geholfen werden. Chronische Wunden stellen ein ernsthaftes medizinisches und gesellschaftliches Problem heutzutage dar. Rund 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter schlecht heilenden bzw. unter nicht heilenden Wunden. Dabei ist zu erwarten, dass die Patientenzahlen bei steigender Lebenserwartung zunehmen werden. Die Ursache ist oftmals Ausdruck tiefer liegender Probleme, die ihren Ursprung in der Wundentstehung und der gesundheitlichen Verfassung des Patienten haben. Obwohl nun viele Anstrengungen im Gesundheitswesen zur Prävention chronischer Erkrankungen unternommen werden, besteht immer noch ein enormer Bedarf, chronische Wunden zu vermeiden bzw. adäquat zu behandeln. Ohne allerdings entsprechende Unterstützung und Spezialisierung der Pflegedienste wäre vor allem die ambulante Wundversorgung fast nicht mehr möglich. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Und dazu begrüße ich meine heutigen Gäste, Gefäßchirurg und Phlebologe, Oberarzt Dr. Ernst Embros im Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall, Bruni Seefried und Alexandra Glück, zertifizierte Wundmanagerinnen sowie Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in den Kliniken des Berchtesgadener Landes. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Und gleich meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Embros. Zum zweiten, beziehungsweise ich glaube schon zum dritten Mal, wo Sie bei uns zu Gast sind. In welchem Zusammenhang steht Ihr Wirkungsbereich als Gefäßchirurg und Phlebologe mit der modernen Wundmanagement? Guten Abend,
Frau Stuck. Zwei Drittel oder sogar über zwei Drittel der Wunden befinden sich letztendlich in den Beinen, in den unteren Extremitäten. Somit ist die Ursache einer Durchblutungsstörung sehr nah. Und deswegen beschäftigen sich hauptsächlich Gefäßchirurgen und Phlebologen heutzutage mit diesen Problemen. Ein Teil dieser Wunden, wie wir nachher erläutern werden, betreffen auch Diabetiker. Da sind auch natürlich die entsprechenden Spezialisten, sprich Diabetologen, Internisten, auch gefragt. Aber für die Wundbehandlung ist immer noch, wie der alte Barbier, der Chirurg gefragt.
Barbier. Herr Dr. Embros, was steht man denn überhaupt unter einer chronischen Wunde?
Per Definition versteht man unter einer chronischen Wunde oder schlecht heilende Wunde eine Wunde, die 6 bis 8 Wochen keine Heilungstendenz zeigt, beziehungsweise gar nicht heilt.
Welche Art der chronischen Wunden unterscheidet man generell?
Wir haben hauptsächlich Wunden durch Durchblutungsstörungen, wie ich von vorher erwähnt habe, an den Beinen. Dann natürlich die Wunden durch Dekubitus, es bedeutet also ein Druckgespür. Und dann ganz seltene Ursachen, schlecht heilende Wunden bei älteren Leuten nach Operationen und auch Tumoren natürlich.
Welche kommen da in der Regel so am häufigsten vor?
Etwa 80-90% sind die Wunden hauptsächlich in den Beinen betroffen, hauptsächlich durch Durchblutungsstörungen, entweder durch den Krampfadern, Probleme an den Venen oder auch durch die Schlagadern, beziehungsweise auch in Kombination, wie ich vorher sagte, mit Diabetes.
Wahrscheinlich gehen ja all diesen letztgenannten chronischen Wunden Grunderkrankungen voraus, die einen erheblichen Einfluss auf die Wundheilung nehmen. Nach welchen Kriterien wird denn hier denn der Therapieplan aufgestellt?
Wie schon aus den einfach schon Erläuterungen, die wir schon beide jetzt gesagt haben und unsere letzte Sendung mit der Schaufensterkrankheit. Wir müssen natürlich die Diagnostik dieser Wunden durchführen. Das ist ein Prinzip, ein Grundprinzip. Wir müssen also sehen, welche Ursache diese schlechte Heilung provoziert in den Beinen. Und das ist zum Beispiel, wie ich gerade sagte, wir müssen sehen durch Ultraschall, eventuell durch Röntgen, wie wir schon in der Vergangenheit erwähnt haben, ob arterielle Durchblutungsstörungen oder Krampfadern die Ursache sind. Außerdem bestehen heute moderne andere Methoden, wie eine Lichtreflexionsradiographie, die uns helfen, diese Diagnostik zu verfeinern.
Das Letztgenannte bitte nochmal wiederholen, Lichtreflexions, nochmal.
Die Lichtreflexionsradiographie oder abgekürzt nur LRR ist eine Methode, die uns erlaubt, durch das Senden von Licht auf die Haut zu sehen, wie die Mikrozirkulation sich zeigt, im Bereich venösen Bereich, aber auch arteriellen Bereich.
Jetzt haben wir hier in der Runde ein ganzes Wundteam heute Abend zu Gast, was in der Regel ja auch aus interessierten und spezialisierten Ärzten verschiedener Fachgebiete besteht, also zum Beispiel Internisten, Gefäßchirurgen, Phlebologen, wie Sie zum Beispiel, Diabetologen und so weiter, sowie Krankenpflegekräfte mit spezieller Ausbildung, also sogenannte Wundmanager und auch Apothekern. Und die beiden Damen, die hier in der Runde bei uns sitzen, sind genau solche Wundmanagerinnen. Frau Seefried, seit wann gibt es denn diesen Titel Wundmanagerin?
Ja, den Titel zertifizierter Wundmanager, den gibt es seit 2000 und der ist ein geschützter Name für die Ausbildung von Gerhard Kammerlander. Der Gerhard Kammerlander ist einer der großen Pioniere des modernen Wundmanagements und er schult seit 2000 Wundmanager in Österreich, der Schweiz und in Deutschland. Die Wundversorgung von chronischen Wunden erfordert ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz und viele Pflegende haben diese Kompetenz erworben. Auch wir in unseren Kliniken arbeiten in einem interdisziplinären therapeutischen Team. Wir richten uns nach phasenbezogenen, problemorientierten Standards, die gemeinsam im Wundteam erarbeitet werden und immer wieder erneuert werden.
Jetzt, dafür war doch sicherlich auch eine entsprechende Ausbildung nötig. Was benötigt man denn hier für eine Ausbildung für diese spezielle Aufgabe?
Ja, also ich selber machte meine Ausbildung 2 Jahre in Graz, in Basel und in Frankfurt und war außerdem zu Hospitationsaufenthalten in Mariazell und in München.
Basel und Frankfurt, gibt es da spezielle Schulen dafür?
Ja, das ist alles Kammerlander. Also er schult ja in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland und hat da eben überall seine Standorte, an denen er schult.
Werden da unterschiedliche Schulungen vorgenommen in der Schweiz und in Deutschland?
Ja, die Schulungen sind noch unterschiedlich, aber das ist am Erarbeiten, dass es zusammen ein einheitliches Konzept gibt. Ich bin in der glücklichen Lage, ich durfte meine Berufung zu meinem Beruf machen und deshalb bin ich auch froh, dass mein Arbeitgeber mir die Ausbildung ermöglichte. Es gibt ja das Sprichwort, Zeit heilt alle Wunden und ich denke auf jeden Fall, das mag für viele Wunden und auch für jede Art von Herzschmerz zutreffen. Aber wenn es um chronische Wunden geht, muss man es abändern. Da heißt nicht nur Zeit heilt alle Wunden, vor allem die richtige Wundbehandlung. Und es ist wirklich verblüffend, wie rasch manche Wunden über Jahre bestehen, mit der richtigen Behandlung heilen dürfen.
Das war ein sehr schöner erster Abschluss für unseren ersten Einstieg und wir melden uns gleich wieder zurück. Ja, und zurück zur Musik und Medizin von der schönen Pardinger Alm oberhalb von Bad Reichenhall. Und wir sind stehen geblieben bei der Ausbildung zur sogenannten Wundmanagerin und wir haben eine zweite Wundmanagerin, Frau Glück. Wenn man genau das definieren will, welches ist denn Ihrer Meinung nach das Hauptziel eines guten, effizient arbeitenden Wundteams?
Ja, das Hauptziel eines gut, effizient arbeitenden Wundteams ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Damit meine ich die Ärzte, die Wundmanager, das Pflegepersonal, die ambulanten Pflegedienste, die Hausärzte, aber auch die Heime, die Patienten inklusive dessen Angehörigen, um die Wunden auch nach dem stationären Bereich professionell versorgen zu können. Der heutige Stand moderner Wundversorgung bedeutet zum einen, beste Materialien zu verwenden, zum anderen aber auch, dass Wundruhen eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Wunden zum Teil ja auch bis zu 5 Tagen belassen werden können, diese hochwertigen Produkte auch dann zum vollen Einsatz bringen zu können. An erster Stelle steht für uns aber auch die Aufklärung und die Beseitigung von Unsicherheiten, vor allem bei Patienten, Angehörigen, aber vor allem die Schmerzreduktion des betroffenen Patienten.
Jetzt hatten wir ja vorhin gehört, dass zu diesem gesamten Wundteam ja auch unterschiedliche, also Ärzte gehören aus verschiedenen Fachgebieten, sowie Krankenpflegekräften und eben auch Apotheker. Vielleicht können Sie uns erklären, wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie auch eine eigene Apotheke haben?
Ja, wir haben eine eigene Apotheke in unserer Klinik Bad Reichenhall. Da können wir die Wundprodukte übers Intranet bestellen, nicht gelistete Produkte über die Sonderanforderung, die dann vom jeweiligen Oberarzt unterschrieben werden muss. Und das ist eigentlich kein Problem, das über die hauseigene Apotheke zu bestellen.
Jetzt handelt es sich bei Ihnen ja hier im Team, handelt es sich ja um Pflegekräfte bzw. um Wundmanagerinnen, die ja ausschließlich in den Kliniken des Berchtesgadener Landes
tätig sind. Ja, ist richtig.
Wie verhält sich das zum Beispiel bei Pflegekräften, sagen wir von ambulanten Diensten auswärts? Ist es bei denen auch üblich, dass sie mit diesen Materialien arbeiten, dass sie auch vor Ort beim Patienten entsprechende Materialien anwenden und dieselben Leistungen auch erbringen können?
Ich würde sagen, teils, teils. Wir haben in der letzten Zeit gut festgestellt, dass immer mehr Produkte zum Einsatz kommen. Wir schreiben Überleitungsbögen für Patienten, die von uns entlassen werden, mit der Empfehlung, welche Produkte wir verwendet haben. Was die Hausärzte daraus machen, weiß man natürlich nicht. Aber ich denke, die Tendenz steigt schon in diese Richtung.
Sprechen wir jetzt in Ihrem Fall gleich mal das Team innerhalb der Kliniken nochmal an, innerhalb der Kliniken des Berchtesgadener Landes. Wer ist denn hier alles Mitglied?
Ja, im letzten Jahr haben wir ein Wundgremium erstellt für die gesamte Kliniken GmbH, welches aus verschiedenen medizinischen Bereichen besteht. Sie haben es ja schon angesprochen, es ist unter anderem Herr Chefarzt Dr. Schüssler als ärztlicher Direktor und Diabetologe mit Assistentin vertreten, Herr Oberarzt Dr. Mross, der ja auch hier heute zu Gast in dieser Sendung ist. Er ist Phlebologe und Koordinator des Wundteams mit Oberarzt Dr. Gottschlich und den Assistenzärzten der Gefäßchirurgie in Bad Reichenhall. Selbstverständlich erhalten wir auch professionelle Hilfe aus den Kliniken Berchtesgaden und Freilassing von den Assistenzärzten. Mit im Gremium sitzt natürlich auch unsere Pflegedienstleitung, Frau Güll, mit Assistentin. Einen Dank wollten wir auch aussprechen an die Apotheke des Krankenhauses Bad Reichenhall, dass alles so reibungslos verläuft, und die Berufsfachschule für Krankenpflege, was uns natürlich auch tatkräftig zur Seite steht. Des Weiteren haben wir in allen drei Häusern 15 ausgebildete Wundexperten mit einem Wochenkurs, die uns im Stationsalltag tatkräftig in Sachen Wundversorgung zur Seite stehen.
Ja, blicken wir zunächst einmal zurück, was die geschichtliche Entwicklung der Wundversorgung generell anbetrifft. Herr Dr. Mross, hier hat sich das Ziel doch sicher grundlegend von früher zu heute verändert.
Ja, Frau Stutte, wie Sie sich noch erinnern können, auch vor nicht so langer Zeit, Ziel der Wundversorgung war schon nach der Lehre der antiken Mediziner Hippokrates und Galen das Austrocknen der Wunde. Es wurde immer gesagt, lass die Wunde trocken sein, lass eine Kruste sich bilden, bis es irgendwann geeitert hat. Dann hat man in der Vergangenheit, im Mittelalter oder auch schon bei Griechen und Ägypter, bestimmte Wunde ausgebrannt. Natürlich, das war die Vergangenheit.
Hört sich aber sehr barbarisch an.
Ja, aber das waren die Methoden in der Antike. Das ging bis zu den teilweise napoleonischen Kriegen. Danach natürlich, ab den 18. Jahrhunderten, ändert sich das. Die Wundheilung und die Erforschung der Wundheilung hat andere Wege aufgezeigt. Die Einführung der Asepsis und Antisepsis, also das Erkennen, dass Keime bestehen und in diesen Wunden viele Keime sind, verdanken wir natürlich, dass wir diese auch bekämpfen können. Zwischen 1867 und 1878 durch Lister, Semmelweis, Koch, Pasteur haben wir erkannt, was für Keime in der Umwelt sind und auch in den Wunden. So könnten wir auch in den 19. Jahrhundert teilweise durch die erste Entdeckung der Narkose die Schmerzfreiheit bei bestimmten Behandlungen von Wunden erzielen. Dann kam natürlich in den Jahr schon 1898, also fast zum 20. Jahrhundert, die Prinzipien der Wundbehandlung nach Friedrich. Wie oft oder wie lange kann man eine Wunde einfach, sage ich jetzt so, wegschneiden? Wie lange kann eine Wunde offen bleiben? Und diese Prinzipien sind teilweise jetzt noch gültig. Ab den 19. Jahrhundert verwendete man zum ersten Mal richtige Wundauflagen. Und erkannte man die Wichtigkeit auch der Ernährung für die Wundheilung. Denken Sie an den Matrosen, Skorbut Und da hat man gesehen, dass durch einfaches Essen von Vitaminen, sprich Obst, viele Wunden zur Heilung kamen. Man hat diese Erkenntnisse mehr oder weniger alle zusammengetragen und im 20. Jahrhundert wurde durch Studien, teilweise zuerst an Schweine wurde es probiert, die Überlegenheit einer feuchten Wundbehandlung belegt. Unsere heute moderne Wundauflagen ermöglichen diese feuchte Wundbehandlung. Die ersten Ergebnisse von Professor Winter oder Kneiton in 1962 oder 61 haben das bestätigt. Diese Hydrokolloidverbände, die wir jetzt mehr oder weniger in perfektionierter Weise gebrauchen, kamen in den Jahren 82 und 85 erst zu Gebrauch.
Man merkt, dass Sie sich sehr intensiv damit beschäftigen. Es ist schon fast wie ein Steckenpferd für Sie, habe ich den Eindruck.
Ist richtig. Es ist einer meiner Steckenpferde als Gefäßchirurg, diese Wundbehandlung, weil, wie ich sagte, viele Gefäßerkrankungen letztendlich sind die Ursache dafür. Und dann ist dieses Thema chronische Wunden ein Steckenpferd für mich gewesen. So, dass schon in den Jahr 2003 die ersten Schritte eines Wundteams initiiert wurden. Damals habe ich das auch initiiert mit anderen Kollegen, mit dem Apotheker, Herr Hasselberger, mit deiner Schwester Daniela Hasselböck, der durch Mutterschutz jetzt uns verlassen hat, leider. Und so kamen die ersten Schritte unseres Wundteams zustande, die dann im Jahr 2007 durch die Verstärkung, durch die Frau Seefried und die Frau Glück, jetzt aber richtige Form nimmt.
Und bevor wir dann zu den einzelnen häufigsten chronischen Wunden kommen, machen wir noch mal eine musikalische Unterbrechung. Ja, und herzlich willkommen zurück zu Musik und Medizin von der Pardinger Alm in Bad Reichenhall. Frau Seefried, welches sind denn die häufigsten chronischen Wunden, die in Ihrer täglichen Praxis so vorkommen?
Ja, in meiner täglichen Praxis kommen vor allem die offenen Beine vor. Ist auch logisch, der Dr. Mross hat gerade erzählt, dass die 2/3 aller chronischen Wunden ausmachen. Dann offene Beine eben wegen Schaufensterkrankheit oder Krampfadern
haben wir sehr häufig. Entschuldigung, ja. Das Thema Schaufensterkrankheit hatten wir schon mal ganz ausführlich behandelt, erst vor ein paar Monaten mit Herrn Dr. Mross. Das ist die sogenannte PAVK.
Dann natürlich noch Druckgeschwüre an vielen Körperstellen, weil die Patienten liegen viel auf dem Rücken und man kann sich vorstellen, dass die Fersen, wenn man mal eine halbe Stunde am Rücken liegt, tun die Fersen ja schon gesunden Menschen weh und einem Patienten oder einem kranken Menschen, da gehen die Fersen dann auf, das sind richtige Druckgeschwüre, die müssen behandelt werden, ganz klar. An der Spitze ist das diabetische Fußsyndrom und gerade beim diabetischen Fußsyndrom sind es leider auch schon sehr junge Menschen oft, die davon betroffen sind.
Ist das tatsächlich so?
Ja. Dann kommen in unserer täglichen Praxis noch unfallbedingte Wunden, die operativ nicht geschlossen werden können, vor. Und auch die heilen unter feuchter Wundbehandlung wesentlich schneller ab. Oberflächliche Verbrennungen haben wir eher selten, aber kommen auch vor. Und Wundheilungsstörungen nach OPs, nach Operationen, haben auf jeden Fall eine deutlich bessere Wirkung zu verzeichnen als bei herkömmlichen Therapien.
Das Wundlegen kommt ja auch sehr häufig bei älteren Menschen vor, die ja so sehr lange liegen müssen. Das ist sicherlich auch ein ganz großes Problem.
Vor allem bei älteren Menschen, weil ältere Menschen eben auch zu wenig trinken, zu wenig auf Ernährung achten oder dann auch nicht mehr so essen wollen oder essen können. Und dann ist das Gewebe schlecht durchblutet, schlecht ernährt. Und so Wundlegen geht wirklich ganz schnell. Also innerhalb von einer Stunde kann ein Dekubitus oder ein Wundliegegeschwür gesetzt werden. So schnell geht es. Wir haben dann wirklich Spezialmatratzen in unseren Kliniken, die werden auf Luftmatratzen ganz weich gebettet, dass da wirklich nirgendwo eine Druckstelle entstehen kann. Aber viele Patienten kommen eben auch schon mit Druckgeschwüren und die müssen behandelt werden.
Ja, jetzt hatten wir in unserem Vorgespräch mal kurz das Thema behandelt, dass es hier auch ganz neue Standards für die Haupterkrankung all dieser chronischen Wunden gibt. Wie sieht das da genau aus, Herr Dr. Mross?
Die Standards für die Behandlung chronischer Wunden werden jetzt offiziell in Deutschland erstellt von der Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung. Viele Gesellschaften aber haben schon seine ersten Empfehlungen getroffen in den letzten Jahren, hauptsächlich Phlebologen, Gefäßchirurgen und auch Diabetologen. Diese Standards wurden von mir bearbeitet und appliziert auf unsere Kliniken GmbH, so dass in den Kreiskrankenhäusern unseres Spezialkrankenhauses Landes Standards also gibt für die Behandlung von zum Beispiel diabetischen Fuß, offene Beine, ist egal welche Ursache, mit entsprechenden Diagnosemöglichkeiten und auch Druckgespüren in verschiedenen Lokalisationen. Diese Leitfäden, diese Standards in unseren Wundkliniken können von jedem Mitarbeiter der Kliniken entsprechend in unserem Intranet gelesen werden, so dass man sich immer richten kann, wenn Probleme sind, was man da machen kann. Und sonst natürlich steht der Wundteam immer zur Verfügung zu fragen.
Ja, und jetzt kommen wir zu der weiteren Ansprechpartnerin hier bei uns im Wundteam, nämlich die Frau Glück. Frau Glück, nach diagnostischer Abklärung, warum die einzelnen Wunden einfach nicht heilen, wie behandeln Sie hier die unterschiedlichen Krankheitsbildern?
Ja, ich würde dazu sagen, verschiedene moderne Wundverbände müssen individuell an den jeweiligen Patienten angepasst werden. Deswegen gibt es leider keinen genauen Behandlungsplan für die einzelnen Krankheitsbilder. Da gibt es kein Bild dazu. Die Therapie wird dann in unserer Klinik zusammen mit den Ärzten, den Wundmanagerinnen und dem Patienten besprochen, damit der auch ein bisschen Einblick dazu hat, wie das ablaufen wird.
Entschuldigung, Sie tun praktisch jedes Mal, also wenn ein bestimmtes Krankheitsbild Ihnen vorliegt, jedes Mal auch die entsprechenden Ärzte hinzuziehen?
Ja, natürlich. Mhm. Nur in Kombination mit den Ärzten. Mhm. In erster Linie schauen wir, dass die konservative Behandlung mit moderner Wundversorgung in erster Betracht kommt, inklusive biologischer Wundtherapeutika mit Maden. Dann gibt es das bekannte Debridement, die Wundreinigung, die unter Umständen mit Schmerzbehandlung in unserem Verbandsraum stattfinden kann, je nach Wundgröße, jedoch leider auch im OP stattfinden muss.
Das wird aber in der Hauptsache von Ihnen dann vorgenommen oder auch von den
auch
Ärzten?
Auch von den Ärzten. Mhm. Dann gibt es noch die Möglichkeit einer Meshkraft, das ist eine Spalthautentnahme.
Nochmal?
Meshkraft nennt sich das. Mhm. Und das ist eine Spalthautentnahme.
Was muss man sich da vorstellen?
Naja, das geht nur bei einer sauberen, gut durchbluteten Wunde. Wenn es eigentlich schon so am Abheilen ist, dann kann man das Ganze beschleunigen. Mhm. Da wird eine Haut entnommen vom Oberschenkel und dorthin verpflanzt, wo es nötig ist. Aber auch nicht oft möglich, aber doch hin und wieder.
Ja, Frau Seefried, welche verschiedenen modernen Wundverbände kommen denn heutzutage überhaupt hier zum Einsatz und nach welchen Stadien und beziehungsweise Heilungsphasen müssen die angepasst werden?
Ja, wie die Frau Glück schon gesagt hat, es gibt viele verschiedene moderne Wundverbände und die müssen nach Wundphasen eingesetzt werden. Es gibt zum Beispiel Schäume, polymere Schäume, es gibt Hydrokolloidverbände, es gibt Algennahtverbände, gerade von Algen. Ich bin ein großer Algenfan, wir behandeln sehr gern mit Algen. Wenn es in den jeweiligen Wundzustand passt, natürlich wirkt der Alge richtig angewendet, manchmal kleine Wunder. Die Alge kommt aus dem Meer, wird mit Kalzium, ist eine Braunalge aus dem Meer, wird mit Kalzium angereichert und da im Blut und im Wundexudat Natrium ist, reagiert es miteinander. Es macht einen Ionenaustausch in der Wunde und bringt die Wunde zum Granulieren. Das heißt, es löst fibrinöse Beläge in der Wunde, die Wunde wird schön sauber dadurch. Ja, dann gibt's noch Hydrogele, Silberprodukte und vieles mehr. Das Ziel sollte natürlich oder ist auf jeden Fall, die Wunde feucht und warm zu halten. Und deshalb stellen wir uns immer Fragen, sondert die Wunde viel Wundsekret ab oder ist sie eher trocken? Sind Beläge auf der Wunde? Sind Keime in der Wunde oder gibt's Infektzeichen? Wie ist die Durchblutung? Oder ist die Wunde sehr schmerzhaft? Wie sieht der Wundrand aus? Also alte Dinge müssen abklärt werden, bevor man dann wirklich sich für einen richtigen Wundverband entscheidet.
Macht das der Arzt mit dem Patienten oder machen Sie das direkt mit dem Patienten, das erstmal im Vorfeld abzuklären? Weil der Patient wird ja wahrscheinlich das nicht so richtig beurteilen können, nehme ich an.
Also wir arbeiten eigentlich immer in Absprache mit dem Dr. Mross oder mit dem Arzt, der da ist. Ja. Es ist auch sehr wichtig, weil die Diagnostik läuft ja dann über den Gefäßchirurgen, zum Beispiel bei offenen Beinen. Und da sprechen wir uns immer ab, was wir für einen Wundverband machen. Wir sind täglich morgens zur Verbandsvisite dabei, der Dr. Mross auch. Und da wird dann immer abgesprochen, bleibt der Verband zu, müssen wir aufmachen, ist er vielleicht übergelaufen. Also solche Sachen werden dann schon abgesprochen und in Verbindung mit dem Arzt dann auch bestimmt.
Ich verstehe. Jetzt hatten Sie uns ja hier, glaube ich, auch mal so einen Schaumverband mitgebracht. Vielleicht erklären Sie uns ganz kurz, wir können es jetzt leider nicht zeigen, wir sind im Radio, aber Sie können es uns vielleicht ein kleines bisschen erklären, was jetzt so ein Schaumverband so alles, wie wichtig er ist und wie er aufgeteilt ist.
Ja, Frau Stute, ich habe Ihnen hier einen Schaumverband mitgebracht. Ich weiß, die Zuhörer können den nicht sehen, aber ich wollte Ihnen mal zeigen, wie sowas aussieht. Ich habe da ein bisschen Wasser drüber gegeben, dass Sie sehen können, wie der Schaum aufnimmt. Mhm. Und vielleicht können Sie den Zuhörern weitergeben, wie das so auf Sie wirkt,
also wie sich das anfühlt. Das Ganze ist ganz weich, wie Schaumgummi, so richtig, richtig, ich möchte schon fast sagen, wie so ein schönes Plüschstofftier.
Ja, genau. Ja, ist schön
und wo würde so ein Verband zum Beispiel zum Tragen kommen?
wenn eine Wunde stark exudiert. Es gibt viele
Stagnäst.
Wundexudat fließt, genau. Dann braucht man einen Schaumverband, damit die Wunde nicht überläuft, damit sie nicht zu nass ist. Mhm. Das Ziel ist ja, die Wunde feucht zu halten, nicht nass. Und dieser Schaumverband kann Wundexudat aufnehmen, Wundflüssigkeit aufnehmen und festhalten. Mhm. Und vor allem ganz toll, er kann dieses Wundexudat auch abdunsten. Er hat eine Folie oben drüber, die einen Abdunstungswert hat. Das heißt, die Wunde bleibt immer mit gleicher Feuchtigkeit
behaftet. Also das ist eine sehr, sehr tolle Sache. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist das doch schon, nach dem, was Sie uns gerade erklärt haben, sind ja große Unterschiede zu früher, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Naja, in der Wundbehandlung müssen natürlich auch recht viele individuelle patientenbezogene Faktoren berücksichtigt werden. Deshalb ist es ja so schwer, einheitliche Vorgehensweise festzulegen. Vor allem für intensivpflichtige Patienten gilt es, weil ein kritischer Allgemeinzustand einen denkbar ungünstigen Einfluss auf die Heilung hat.
Genau. Und jetzt machen wir wieder eine kleine musikalische Pause und melden uns gleich wieder zurück. Und schon wieder sind wir zurück bei Musik und Medizin. Und Herr Dr. Mroß, gleich an Sie die nächste Frage. Was würden Sie sagen, dass die Entwicklung hier innerhalb der letzten 20 bis 30 Jahre, hat die wirklich so große Fortschritte gemacht und wo besonders?
Ja, Sie müssen denken, Frau Stute, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie ist knapp etwas über 30 Jahre alt. Die ganze Standards, die ganze Entwicklungen, auch Entdeckungen, die teilweise gemacht worden sind, sind in den letzten 30 bis 40 Jahren hauptsächlich entstanden. Erkenntnisse über Erkrankungen und auch deren Behandlung sind in diesen Jahren perfektioniert worden, also verfeinert worden. Zusätzlich kommen auch die Entwicklung von Wundteams oder auch entsprechende Gruppen von Leuten, die sich mit den chronischen Wunden befassen, hauptsächlich die Diabetologen, auch die jetzt im Zusammenhang mit Gefäßchirurgen eng zusammenarbeiten und auch plastischen Chirurgen, wie die Frau Glück vorher erwähnt hat. Man kann heutzutage bestimmte Wunden, die sehr schlecht heilen, letztendlich durch eine plastisch-chirurgische Operation oder eine Hauttransplantation am Ende schnell zur Heilung bringen. Und auch in diesem Zeitraum sind Vakuumverbände entstanden. Verbände, die bei schwer heilenden Wunden sehr viel Sekret, sehr viel Wundwasser absaugen können und eine Granulation, also eine Heilung der Wunde, unterstützen. Diese Vakuumverbände werden bei uns in den Kliniken GmbH also regelmäßig jetzt gebraucht, sind leider Gottes relativ teuer, aber zeigen eine sehr gute Wirkung, eine sehr gute Hilfe für Zusammenhang mit Durchblutungsstörungen und auch manchmal die typische offene Beine oder die Druckgeschwüre gerade im Gesäß.
Frau Seefried, was beeinflusst jetzt nun mal ganz besonders hier noch die Heilung bei diesen einzelnen Wundverbänden?
Ja, die Heilung von Wunden, von chronischen Wunden wird durch viele Faktoren beeinflusst. Einer davon sind zum Beispiel Medikamente, die den Stoffwechsel beeinflussen. Die wirken sich auf jeden Fall ungünstig auf den Wundzustand aus. Ganz wichtig natürlich zu beachten ist ein Eiweißmangel oder Elektrolytverschiebungen, Zink- oder Vitaminmangel. Eine Wunde, wie der Dr. Mroß ganz am Anfang schon erklärt hat, ohne Vitamine kann eine Wunde nicht abheilen und kann der Mensch auch nicht bestehen, ganz klar.
Und natürlich das viele Trinken, was wir alle zu wenig tun.
Genau, wollte ich gerade drauf kommen, eine gestörte Flüssigkeitsbilanz. Es gibt keine Wundheilung, wenn der Patient nicht genügend trinkt. Und bei uns im Krankenhaus, man kann es wirklich immer wieder beobachten, die Patienten trinken viel zu wenig. Gerade ältere Patienten, wenn die auf 500 Milliliter am Tag kommen, ist es oft schon viel. Und ausreichend wären 2 bis 3 Liter. Und das ist viel für solche Patienten.
Da leider, kann ich ein Lied von singen.
Ja, leider trinken auch die Gesunden zu wenig Wasser, meine ich.
Und was war noch? Was kam da noch dazu? Sie haben jetzt eben noch erwähnt, was noch die Wundheilung beeinflussen kann.
Ja, das waren eben die Medikamente, zu wenig trinken. Mhm. Ja, ein Vitaminmangel, Elektrolytverschiebungen, wie ich schon gesagt habe, Zink. Mhm. Also all diese Dinge werden abgeklärt im Krankenhaus dann. Dr. Mroß oder wir lassen dann überprüfen, hat der Patient genügend Vitamine, hat er einen Zinkmangel, besteht irgendein Mangel und dann wird eben substituiert und zugegeben.
Und in der zweiten Stunde sprechen wir dann über die Vorteile der modernen Wundbehandlung und noch so einiges Interessantes mehr und melden uns nach den Weltnachrichten wieder zurück.
Ja, zurück zur Musik und Medizin und ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Stunde aus dem Kreisklinikum in Bad Reichenhall. Zu Gast bei mir Herr Dr. Wolfram Turnwald, seines Zeichens Gynäkologe und Chef auch des Brustzentrums hier in Reichenhall. Wir sind stehen geblieben nochmal bei dem Eierstockkrebs und hier wollen wir vielleicht nochmal kurz auf die Standardtherapie zu sprechen kommen.
Ja, das ist ganz einfach. Ich hatte vorhin schon erwähnt, das Ziel ist es, bei der Operation alles zu entfernen. Alles Kranke natürlich. Anschließend gehört obligat eine Chemotherapie dazu, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jede Tumorzelle entfernt ist. Also Standardtherapie, Operation, Tumorentfernung komplett, sofern möglich, anschließend Chemotherapie. Eine Bestrahlung spielt bei der Behandlung vom Eierstockkrebs praktisch keine Rolle.
Gibt es noch weitere Nachsorgemaßnahmen, die hier angeboten werden?
Ich hatte es vorhin schon kurz angestreift. In fortgeschrittenen Fällen ist die Nachsorge sehr schwierig, weil man nicht wirklich weiß, was man dann tun soll. Macht es Sinn, den Tumormarker immer zu bestimmen? Dann weiß die Patientin nach 1-2 Jahren, der Krebs kommt wieder, aber letztendlich gibt es keine gute Therapie. Man weiß, ob man eine Chemotherapie ein Jahr oder ein halbes Jahr früher oder später beginnt, ich spreche jetzt von der Rezidivsituation, ändert letztendlich nichts am Gesamtüberleben. Das heißt, individuell ist hier angesagt.
Also das Quäntchen Glück gehört ja schon auch ein bisschen mit dazu.
Auf jeden Fall. Und zum eigentlichen Thema der Sendung zurückzukommen, rechtzeitig erkennen. Deswegen eben einmal jährlich zum Frauenarzt, auch einen Ultraschall machen lassen, auch wenn es die Kasse nicht bezahlt.
Also meine Damen und meine lieben Hörerinnen, bitte rechtzeitig zum Arzt gehen und sich rechtzeitig untersuchen lassen und die Vorsorgemaßnahmen nicht vergessen. Vielleicht jetzt mal eine ganz allgemeine Frage, wenn wir schon bei dem Thema sind. Es gibt ja sehr viele kritische Stimmen im Rahmen der Ärzteschaft, die die Zahl der chirurgischen Eingriffe gerade im Bereich der Totaloperationen für zu schnell und zu hoch halten. Zumal es in vielen Fällen offensichtlich auch zu enormen Nebenwirkungen gekommen ist. Wie stehen Sie dazu und wie ist hier Ihre persönliche Einschätzung, Herr Dr. Thonwald?
Das trifft insbesondere weniger bei Krebserkrankungen zu. Auch hier gibt es manchmal Diskussionen, soll man besser operieren, soll man besser bestrahlen. Aber das spielt sich mehr in Fachkreisen ab. Das eigentliche Problem, ob zu viel operiert wird oder nicht, betrifft mehr Blutungen. Bei Blutungen kann man heutzutage mit Hormonen behandeln, mit Spiralen. Ich will gar nicht auf alles eingehen. Das Entscheidende ist, man muss mit der betroffenen Patientin reden. Die Frauen sind heute aufgeklärt und wenn nicht, das ist die Aufgabe des Therapeuten, sie aufzuklären. Und dann kann die Patientin sehr gut für sich selbst entscheiden, ob nun eine Operation das Beste für sie ist oder eben nicht.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Thema des heutigen Abends, nämlich das sogenannte Zervixkarzinom oder auch Gebärmutterhalskrebs, der Krebs, der der Vorsorge am besten zugänglich ist. Seit Einführung der jährlichen Krebsfrüherkennung 1971 mit jährlichen Zervixabstrichen ist die Häufigkeit des Gebärmutterhalskrebses um ca. 60% zurückgegangen. Woran liegt das und wie wird dieser Krebs eigentlich erzeugt?
Ja, zunächst mal zum Rückgang. Man muss sagen, die Vorsorgeuntersuchung beim Gebärmutterhalskrebs ist eine echte Erfolgsstory. Ganz eindeutig. Früher war der Gebärmutterhalskrebs an Nummer 2 in Deutschland nach dem Brustkrebs. Jetzt ist er zurückgefallen, ich weiß gar nicht genau wohin, Nummer 7 oder Nummer 8. Aber er ist immer noch zu häufig. Und das liegt daran, dass nicht alle Frauen zur Vorsorge gehen, womit wir wieder beim Thema sind. Der Krebs ist deswegen sehr gut zugänglich, weil er planmäßig abläuft über Vorstufen. Im Bereich des Gebärmutterhalses gibt es eine Schicht, eine Zellschicht, die oberflächlich den Gebärmutterhals und den Eingang in die Gebärmutterhöhle bedeckt. Und diese Zellen verändern sich im Lauf des Jahres, wenn es Richtung Krebs geht. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das geht über Jahre. Und insofern kann man, wenn man diese Zellen untersucht und man kommt hin, man kann die Zellen abstreichen in einer Abstrichuntersuchung, kann man sehen, wo steht man und kann ohne weiteres rechtzeitig therapeutisch eingreifen, bevor der Krebs überhaupt entsteht. Also eine echte Vorsorge.
Offensichtlich spielen für die Erkrankung ja noch einige bestimmte Faktoren mit eine Rolle, dass Frauen durch die Infektion von HPV-Viren an Gebärmutterhalskrebs erkranken. Und nicht nur die Viren alleine. Welche gehören denn möglicherweise auch noch dazu?
Zunächst mal, die Ursache von 99% aller Gebärmutterhalskrebserkrankungen liegt in einer Virusinfektion. Und zwar mit HPV-Virus Typ 16 und 18. Wobei man ganz klar sagen muss, bei weitem nicht alle Frauen, die diesen Virus tragen oder vorübergehend haben, bekommen später Krebs. Ich denke, nach der nächsten Pause gehen wir da etwas näher darauf ein.
Ja, und wieder zurück zu Musik und Medizin. Und ja, Sie halten, man merkt, dass Sie sehr viele Vorträge halten und sehr gut dabei sind. Sagen Sie, wo wir stehen geblieben sind.
Wir sind stehen geblieben bei den Ursachen für den Gebärmutterhalskrebs. Und dabei spielt eine wesentliche Rolle der HPV-Virus. Wie bekommt man den überhaupt? Die Frage ist ganz einfach. Man bekommt ihn im Prinzip nur durch Geschlechtsverkehr. Und damit haben wir auch schon die Risiken. Wenn man viele Geschlechtspartner hat, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, den Virus aufzuschnappen. Ein weiterer Risikofaktor ist Rauchen. Nicht ganz klar, warum. Möglicherweise wird die Abwehrkraft geschwächt dadurch. Aber ich habe es eben erwähnt, der Virus allein ist nicht das Problem. Ungefähr 30% aller Frauen bekommen den Virus. Er verschwindet auch wieder. Das Problem ist der persistierende Virus, also der Virus, der im Bereich des Gebärmutterhalses verbleibt und dort auch Veränderungen hervorruft. Man weiß, ich habe es eben gesagt, dass das über viele Jahre geht. Man geht davon aus, dass es ungefähr 7 Jahre dauert, bis der erste Kontakt vom Virus entstanden ist, bis die Krebserkrankung entsteht. Und dann hat man natürlich jede Möglichkeit einzugreifen und die Patientin entsprechend zu behandeln, bevor denn der Krebs Schlimmes anrichten kann. Wie geht das heutzutage? Grundsätzlich gibt es die Richtlinien schon seit 1971. Sie wurden jetzt in letzter Zeit etwas verändert, sozusagen den aktuellen Bedürfnissen angepasst.
Jetzt klingelt hier der Geldsegen.
Der Rubel rollt.
Der Rubel rollt, genau. Ja, es gibt ja seit kurzem in Bezug auf die Vorsorge ganz neue Leitlinien. Was besagen diese genau und wie werden sie umgesetzt?
Diese Leitlinien besagen, dass man vor einer Therapie eine Diagnostik machen sollte. Bei der alten Behandlung war es so, dass die Therapie häufig schon die Therapie beinhaltete. Und zwar in der Form, dass man einen Teil der Gebärmutter operativ entfernt hat, die sogenannte Konisation. Das ist aber problematisch, weil der Gebärmutterhals gebraucht wird, damit im Fall einer Schwangerschaft das Kind auch im Bauch gut drinnen bleibt. Man weiß oder man wusste, dass durch zu viel durchgeführte Konisationen, die vielleicht gar nicht notwendig waren, immer wieder Frühgeburten entstanden sind. Und deswegen die neue Richtlinie. Also, man macht einen Abstrich zunächst, eine zelluläre Untersuchung. Das ist das, was man unter Vorsorge versteht. Und dann bekommt man ein Ergebnis. Wenn das Ergebnis 1 oder 2 ist, ist alles bestens, gibt es nichts zu tun. Kontrolle in circa einem Jahr. Schwierig ist es, wenn man das Ergebnis 3 oder 4 bekommt. Dann hat man den Verdacht auf eine Vorstufe einer Krebserkrankung und dann hat man früher eben großzügig den Konus entfernt von der Gebärmutter.
Neue Möglichkeiten ergeben sich ja auch in der primären Vorsorge durch diese Impfung, die ja in aller Munde mittlerweile ist. Ab welchem Alter wird sie empfohlen und wie zuverlässig ist sie denn mittlerweile?
Kurz noch ein Wort, wie man noch zur Diagnostik kommt. Wenn man also diesen auffälligen Pap-Abstrich hat, und das ist die Neuerung, dann sollte man zu einem Fachmann gehen, der sich dort auskennt, und der wird dann unter lupenoptischer Betrachtung eine Biopsie entnehmen. Und dann hat man eine histologische Diagnose, also eine Diagnose aufgrund von feingeweblicher Untersuchung. Und dann wird man nur in einem Teil der betroffenen Fälle noch diese Konisation machen. Bei anderen reicht es aus, wenn man kontrolliert in 1 bis 2 Jahren. Gut, die primäre Vorsorge ist natürlich, wenn es gar nicht so weit kommt, dass man möglichst überhaupt nicht operieren muss. Und da gibt es in der Tat eine Neuerung. Eine weitere Neuerung, und zwar eine Impfung. Die Impfung soll verhindern, dass es überhaupt zu einer Infektion kommt, wie bei anderen Impfungen auch, sei es Röteln, Masern, was es alles gibt. Und in diesem Fall richtet sich die Impfung gegen den HPV-Virus. Es sind 2 Impfstoffe auf dem Markt, Cervarix und Gardasil. Und die müssen natürlich gegeben werden, bevor die Betroffene Kontakt mit diesen Viren hat, also bevor man Geschlechtsverkehr aufnimmt.
Wird diese Vorsorgemaßnahme bzw. Impfung von der Krankenkasse übernommen?
Diese Impfung wird von der STIKO empfohlen, das ist die Ständige Impfkommission in Deutschland. Und seit es empfohlen wird, das ist seit November, Dezember vergangenen Jahres, wird es auch von der Krankenkasse übernommen. in dem Bereich, wo es interessant ist, im Alter zwischen 11 und 17. Später kann man das auch machen. Die Wirkung ist nicht mehr so gut, wird auch nicht mehr bezahlt von der Kasse.
Bevor wir jetzt zu den therapeutischen Möglichkeiten kommen, machen wir noch mal eine kurze Unterbrechung.
Gerne.
Und wieder zurück zu Musik und Medizin. Herr Dr. Turnwald, welche therapeutischen Möglichkeiten stehen Ihnen denn jetzt hier bei dem Gebärmutterhalskrebs zur Verfügung?
Mittlerweile sind 700.000 Personen in Deutschland geimpft. Das heißt, diese therapeutischen Möglichkeiten sind in Zukunft vielleicht gar nicht mehr notwendig. Jedenfalls bei vielen Frauen nicht mehr. Ansonsten, wir sind noch nicht so weit. In den Frühstadien bis Frühstadien, man teilt Stadion 1 bis 4 ein. In Stadion 1 und 2 ist die Therapie der Wahl die Operation, Gebärmutterentfernung. Auf Details will ich jetzt gar nicht eingehen. In höheren Stadien weiß man, dass eine Strahlentherapie in Verbindung mit Chemotherapie Besseres leistet.
Bei der operativen Behandlung vom Unterleibskrebs generell steht ja die, wie wir eingangs schon mal gesprochen haben, die radikale Entfernung der Krebsgeschwulst im Vordergrund, oft auch mit Lymphknotenentfernung und eventuell mit Entfernung befallener anderer Organe. Wie werden diese Eingriffe denn überhaupt vorgenommen?
Ein hochinteressantes Thema. Da wird sich die nächsten Jahre vermutlich einiges ändern. An den Unterleib der Frau kommt man im Prinzip über drei Wege. Der eine, das ist der herkömmliche Bauchschnitt, wo man halt von oben die Gebärmutter, Lymphknoten und so weiter entfernt, vielleicht auch ein Stück der Scheide. Neuere Möglichkeiten sind, dass man es per Bauchspiegelung macht. Mit Weiterentwicklung von Technik und auch Geschick von den Chirurgen ist da immer mehr möglich, sodass man auch bei diesen Radikaleingriffen häufig einen Bauchschnitt vermeiden kann. Die dritte Möglichkeit ist es, dass man es von der Scheide aus macht. Auch da ist ein Zugang und es ist durchaus bei verschiedenen Krebsen die Therapie der Wahl, dass man das Ganze von der Scheide aus macht. Manchmal, und das ist durchaus nicht selten, kann man die unterschiedlichen Methoden auch miteinander kombinieren, um den besten Erfolg zu erzielen.
Natürlich ist die gelungene OP nur eine wesentliche Grundlage für die Heilung. Erst die interdisziplinäre Behandlung mit Radiologen und Chirurgen, Strahlentherapeuten, Onkologen und anderen Fachgebieten gewährleistet eine optimale Therapie, wohnortnah. Wie sieht hier die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus?
Ja, die Zusammenarbeit ist natürlich sehr gut. Wir haben kurze Wege, vielleicht 100 Meter bis zum Chirurg von meinem Sekretariat aus. Aber das allein reicht nicht aus, sondern es gibt wöchentliche Tumorkonferenzen. Bei diesen Tumorkonferenzen werden die einzelnen Patienten von den verschiedenen Fachbereichen durchleuchtet sozusagen. Jeder gibt eine Stellungnahme ab und man versucht gemeinsam den besten Therapieweg zu wählen.
Bevor wir nun so langsam wieder zum Ende unserer heutigen Sendung kommen, sollten wir unbedingt auch nochmal auf den Brustkrebs zu sprechen kommen, zumal Sie hier im Kreiskrankenhaus auch die Leitung des hiesigen Brustzentrums haben. Die Zahlen sind nach wie vor erschreckend, wenn man bedenkt, dass jährlich ca. 50.000 Frauen mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert werden. Wie sieht es denn hier mit der aktuellen Vorsorgeuntersuchung überhaupt aus?
Zunächst haben wir ein gemeinsames Brustzentrum mit den Traunsteiner Kollegen. Dieses Brustzentrum ist seit 2 Jahren zertifiziert. Das heißt, wir lassen uns auch unsere Qualität überprüfen. Das wird jährlich gemacht. Die Leitung vom Gesamtbrustzentrum hat die Frau Dr. Weiß. Ich leite den Standort hier in Bad Reichenhall. Mhm. Es gibt Neues in der Behandlung. In der Behandlung kommen wir später drauf. Es gibt auch Neues in der Diagnostik des Mammakarzinoms. Und zwar gibt es seit Herbst vergangenen Jahres deutschlandweit ein Screening. Screening heißt, dass man versucht, mit bestimmten Maßnahmen die Erkrankung im Frühstadium zu erkennen. Bei allen Kinderkrankheiten, die so ein Verfahren immer hat, ist es prinzipiell doch der richtige Weg, um bei möglichst vielen Frauen die Erkrankung im Frühstadium zu erkennen. Das Screening bedeutet, die beste Untersuchung, um einen Brustkrebs zu finden, ist im Alter zwischen 50 und 70 die Mammographie. Das war bisher auch schon so. Nur bei dem Screening ist es so, dass die Befunde von verschiedenen Untersuchern befundet werden und dass auch ein Qualitätsstandard der Geräte eingehalten werden muss, sodass man davon ausgehen kann, dass die Quote der früh entdeckten Karzinome sich deutlich erhöhen wird.
Jetzt gibt es ja auch eine Vielzahl von neuen therapeutischen Möglichkeiten. Wie sieht es jetzt hier genau aus?
Das Schlagwort, also operativ gibt es im Augenblick nichts unbedingt Neues. Der letzte Schritt war die Wächterlymphknotenentfernung, dass man also nicht mehr alle Lymphknoten entfernen muss. Das hat sich mittlerweile absolut als Standard etabliert und wird von allen, die etwas davon verstehen, auch gemacht. Neuerungen gibt es in der zusätzlichen Therapie. Bisher wird ja nach wie vor vorwiegend die Chemotherapie eingesetzt mit allen unangenehmen Nebenwirkungen. Die Entwicklung geht dahin, dass man versucht, bestimmte Merkmale des Tumors zu erkennen, und zwar Merkmale im zellulären Charakter, im molekularen Charakter. Man versucht, diese Merkmale zu erkennen und versucht dann ganz gezielt Therapiemaßnahmen einzusetzen, die nur bei diesen Patienten, die solche Marker tragen, auch wirken. Das sind die sogenannten Small Molecules. Die typische Therapie, die einfachste, ist die Antihormontherapie, aber es gibt mittlerweile bestimmt 10, 20, die in Erprobung sind. Da wird sich die nächsten Jahre sehr viel tun, also bessere Therapie bei weniger Nebenwirkungen.
Wir hatten zu dem Thema ja bereits Ende 2006 schon mal eine sehr ausführliche Sendung. Dennoch gibt es ja auch hier, auch in der medikamentösen Therapie, einige Neuerungen. Können Sie da noch auf einiges nennen und vielleicht auch eventuelle Nebenwirkungen?
Das zielt im Prinzip auf das hin, was ich eben gesagt habe. Diese neuen Medikamente, das sind Antikörper, die in der Regel gut wirken. Gut wirken heißt, das ist so ähnlich wie eine Art Impfung, dass man also eine Impfung gegen den Krebs hat, dass der Krebs durch den Antikörper zerstört wird. Nebenwirkungen, ja, man überlebt Überraschendes. Es gibt ein neues Medikament, man hat festgestellt, dieses Medikament wirkt so, dass die Durchblutung von dem Tumor abgeschnürt wird und dass dadurch der Tumor sozusagen verhungert. Als Nebenwirkung ist dann allerdings aufgetreten, dass wenn eine Metastase im Bereich des Darms war, dann ist der Tumor so gut verhungert, dass gleich ein Loch in den Darm aufgetreten ist. Also man muss mit solchen neuen Medikamenten durchaus vorsichtig sein und nicht sofort alles, was am ersten Blick gut aussieht, sofort übernehmen. Man sollte sich schon erstmal Erfahrungen sammeln und dann erst zuschlagen.
So, nochmal eine letzte kleine Pause und dann sind wir gleich zurück. Und nochmals zurück zum letzten Mal heute bei Musik und Medizin. Herr Dr. Turnwald, wir hatten, glaube ich, noch zwei kleinere oder ja geringere Krebsarten, die nicht so häufig auftreten. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal ein paar Worte sagen.
Es handelt sich um den Schamlippenkrebs oder Vulvakrebs und um den Scheidenkrebs. Beide Krebse sind sehr selten, aber da man sie sehr gut bei der Vorsorge erkennen kann, sind sie dennoch wichtig. Man muss nur hinsehen. Und damit sind wir schon beim Thema. Die Frauen sollten zur Vorsorge gehen. Man kann bei der Vorsorge, sei es der Gebärmutterhalskrebs, welcher auch immer, sei es der Scheidenkrebs, man sieht Auffälligkeiten und kann dann entsprechend abklären. Wie geht das in der Regel vonstatten? Der erste Ansprechpartner ist in der Regel der niedergelassene Gynäkologe. Manchmal kann es auch ein Hausarzt sein, der sich da etwas drauf spezialisiert hat. Da hat man die beste Betreuung, da sollte man hingehen. In der Regel, wenn eine Auffälligkeit gesehen wird, wird der Niedergelassene an uns weiterverweisen, in dem Fall jetzt hier an mich. Ich habe die Fachweiterbildung gynäkologische Onkologie, das heißt, ich kann dann auch höher qualifizierte diagnostische Eingriffe vornehmen, wie zum Beispiel eine Probeentnahme vom Gebärmutterhals. Und entsprechend wird natürlich dann die Therapie eingeleitet. Ich kann sagen, hier im Berchtesgader Land funktioniert die Zusammenarbeit mit den Niedergelassenen aus meiner Sicht ganz ausgezeichnet.
Das heißt also, die Kollegen, die dann an Sie überweisen und Sie werden dann die weiterführenden Maßnahmen ergreifen. Jetzt hatten wir vorhin nochmal dieses bundesweite Screening erwähnt, gerade was den Brustkrebs anbetrifft und die Früherkennung. Das wird sicherlich von der Kasse komplett übernommen, sonst wird es ja nicht eingeführt werden. Gibt es da vielleicht nochmal das ein oder andere zu sagen?
Man muss etwas differenzieren. Man weiß, dass man am meisten Brustkrebs erkennt in der Altersgruppe zwischen 50 und 70. Und in dieser Altersgruppe wird es von der Kasse bezahlt, alle 2 Jahre. Ansonsten wird es bezahlt, wenn spezielle Risiken vorliegen, zum Beispiel auch in der Altersgruppe zwischen 40 und 50. Dann ist es aber auf jeden Fall sinnvoll, dass man nicht nur eine Mammographie macht, sondern dass man auf jeden Fall eine Sonographie dazu macht. Und in seltenen Fällen, wenn irgendwelche spezielle Konstellationen vorliegen, dann ist auch sogar eine Kernspintomographie noch sinnvoll. Ganz allgemein Kernspintomographie einzusetzen ist nicht sinnvoll. Man würde zu viel erkennen, wo sich hinterher herausstellt, dass es gar nichts ist. Und man würde dann wirklich wieder zu viel Frauen operieren. Dieses Screening ist seit vergangenem Jahr ungefähr im Dezember in Betrieb. Wir hatten in Bayern 1 bis 2 Jahre vorher schon ein anderes Screening, das auch sehr gut funktioniert hat. Und jetzt, seit vergangenem Jahr, ist das abgelöst worden durch das deutsche Screening eben. Und die Folge ist, dass, erste Folge sieht man schon, dass die Kurve der Stadien, wo man die Krebse entdeckt, in den letzten 1-2 Jahren schon etwas zurückgegangen ist. Also man erkennt die Krebse in der Tat früher. Das wird sich dann auch in den nächsten Jahren sicherlich auch in den Überlebensquoten widerschlagen.
Ja, das Fazit für heute, auch hier, jede Frau kann es treffen. Ein Knoten in der Brust, möglicherweise bösartig, doch über 80% aller Tumore sind hier heute gut heilbar, eben dank verbesserter Diagnosemethoden und Therapiemöglichkeiten und früh erkannt sogar noch höher. Immerhin macht diese aktuellen Erkenntnisse auch wieder Mut. Herr Dr. Turnwald, vielleicht noch einen letzten Tipp von Ihnen an unsere Hörer und Hörerinnen.
Vorsorge sichert das Überleben.
Ja, und damit sage ich Danke, ganz besonders an Sie, Herr Dr. Turnwald, und an unsere Hörer und Hörerinnen für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Und wünsche Ihnen morgen einen schönen 1. Mai, vielleicht auch einigermaßen schönes Wetter, wenn es geht. Bleiben Sie mir alle gesund und munter, irgendwie, und bis zum nächsten Mal.